Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk Oliver Heckmann im Studio einen schönen guten Abend. Heute ist der Jahrestag des Attentats auf die israelische Delegation bei den Olympischen Spielen in München 1972. Schnell wurde klar, dass ein direkter Zusammenhang bestehen könnte mit dem blutigen Vorfall, der sich heute ebenfalls in München zugetragen hat. Am Vormittag nämlich bewegte sich ein bewaffneter junger Mann in der Münchner Innenstadt ganz in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Generalkonsulats. Auf mehrere Polizisten eröffnete er nach offiziellen Angaben das Feuer, die den Schützen daraufhin erschossen. Im Lauf des Tages stellte sich heraus, bei dem Schützen handelte es sich um einen 18-jährigen Österreicher mit bosnischen Wurzeln. In Österreich ist er bereits polizeilich bekannt gewesen. Man vermutete eine islamistische Radikalisierung. Der Mann war mit einem Waffenverbot belegt worden. Außenministerin Annalena Baerbock, die sich derzeit in Amman aufhält, sagte dazu Folgendes.
Der Münchner Polizei bin ich dankbar für ihr schnelles Eingreifen. Sie hat Schlimmeres und Schlimmstes verhindert.
Außenministerin Annalena Baerbock. Wir berichten, was über den Fall bekannt ist und sprechen mit dem Terrorexperten Peter Neumann. Außerdem, Michel Barnier ist zum französischen Ministerpräsidenten ernannt worden. Die Linke protestiert lautstark. Und nach seiner klaren Absage bringt sich CSU-Chef Markus Söder immer offener als möglicher Kanzlerkandidat ins Spiel. Nur wenige Wochen nach dem brutalen Messeranschlag in Solingen mit 3 Toten und 8 Schwerverletzten ist ein weiterer Terroranschlag wohl nur knapp verhindert worden. So wie es aussieht, handelten die beteiligten Polizeibeamten beherzt und entschieden und schalteten einen Schützen aus, der nach Polizeiangaben zuvor das Feuer auf sie eröffnet hatte. Michael Watzke berichtet.
Heute Morgen kurz nach 9 in der Münchner Innenstadt. Ein 18-Jähriger schießt mit einem Repetiergewehr auf eine Polizeistreife. Die Beamten erwidern das Feuer und stoppen den Terrorschützen. Er stirbt vor Ort an seinen Schussverletzungen. 4 Stunden später steht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Tatort vor dem israelischen Generalkonsulat.
Zum Glück ist es am Ende gut ausgegangen. Es ist niemand verletzt worden, nur der Täter ist ausgeschaltet worden. Aber der trägt dafür die eigene Verantwortung.
Der Täter Emra I., ein österreichischer Islamist mit bosnischen Wurzeln, zuletzt wohnhaft im Salzburger Land, dort wegen dschihadistischer Gesinnung Polizei bekannt und wohl Anhänger der syrischen Terrorgruppe Jabhat al-Nusra. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann geht davon aus, dass der Einzeltäter nach München reiste, um am Jahrestag des Olympia-Attentates von 1972 einen antisemitischen Terroranschlag zu begehen.
Es liegt nun mal auf der Hand, wenn jemand hier unmittelbar in Sichtweite zum israelischen Generalkonsulat parkt, dann mit dem Gewehr um dieses Generalkonsulat herumgeht, da mit dem Schießen beginnt, dass es sicherlich oder mit eben hoher Wahrscheinlichkeit kein Zufall ist.
Die Generalstaatsanwaltschaft München, zuständig für Terroranschläge, hat die Ermittlungen übernommen. Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel.
Wichtig war natürlich uns auch, dass wir die Objektschutzmaßnahmen und die Schutz, insbesondere jüdische Einrichtungen, aber auch die allgemeinen Objektschutzmaßnahmen, auch nochmal erhöht haben, die Einsatzkräfte sensibilisiert haben.
Anwohner und Passanten, die den Täter sahen, informierten die Polizei. Eine Streife in der Nähe des israelischen Generalkonsulats reagierte sofort und stellte den Täter. Der eröffnete mit einem, wie die Polizei sagt, altmodischen Repetiergewehr mit aufgesetztem Bajonett gezielt das Feuer auf die Beamten. Die schossen sofort zurück. Bayerns Innenminister Herrmann weist darauf hin, dass die Einsatzstrategie der Polizei vorsieht,
dass bei entsprechender Gefahr für Leib und Leben von Menschen, egal ob Terroranschlag, Amoklauf oder anderes, sofort mit aller Gewalt und mit dem, was an Kräften vorhanden ist, eingegriffen werden soll. So auch hier gehandelt wurde, nicht das Eintreffen von Spezialeinsatzkommandos abgewartet wird, sondern bei solcher akuten Gefahr, hier hat der Täter ja schon um sich geschossen gehabt, sofort alles versucht wird, um einen solchen Täter zu stoppen.
Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter dankte sowohl den Einsatzkräften als auch der Münchner Bevölkerung, die besonnen geblieben sei. Der SPD-Politiker forderte von der Bundespolitik ein Umdenken.
Ich würde mich freuen, wenn die Bundesregierung sich entschließen würde, alle Maßnahmen, die zur präventiven Verbrechensbekämpfung notwendig sind, ich spreche da beispielsweise von Vorratsdatenspeicherung, von Videoüberwachung, von ansatzlosen Personenkontrollen, endlich einen rechtlichen Rahmen geben, damit wir für die Bürgerinnen und Bürger Sicherheit garantieren können. Ich glaube, die Vielzahl der Anschläge, der Attentäte der letzten Tage und Wochen machen einfach ein Umdenken in der Bundesregierung notwendig.
Soweit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD. Es dauerte nicht lange, bis der Schütze von München identifiziert war. Es handelt sich um einen 18-jährigen Staatsbürger Österreichs mit bosnischen Wurzeln. Er war in seiner Heimat bereits Polizei bekannt, weil vermutet worden war, dass er sich islamistisch radikalisiert haben könnte. Die Ermittlungen gegen ihn wurden aber eingestellt. Allerdings belegte man ihn mit einem Waffenverbot. Aus Wien, Silke Hane.
Der österreichische Verfassungsschutz habe vergangenes Jahr Anzeige gegen den Mann wegen Verdachts auf terroristische Vereinigung eingebracht, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums dem ARD-Studio Wien. Laut der Polizei Salzburg ist der Mann im vergangenen Jahr polizeilich bekannt geworden. Nach einer gefährlichen Drohung und Körperverletzung gegen einen Mitschüler sei ihm auch die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen worden. Es habe der Verdacht bestanden, dass er sich religiös radikalisiert hatte, online einschlägig aktiv war und sich für Sprengstoff und Waffen interessierte. Nach Abschluss der Ermittlungen habe die Staatsanwaltschaft Salzburg im April 2023 aber alle erhobenen Vorwürfe eingestellt, so die Polizei. Gegen den damals 17-Jährigen sei aber ein Waffenverbot verhängt worden, das bis 2028 gelte. Seitdem sei er polizeilich nicht mehr in Erscheinung getreten. Österreichs Innenminister Gerhard Kahner sagte zu dem Vorfall, die österreichischen und deutschen Sicherheitsbehörden seien in intensivem Austausch. Der österreichische Geheimdienst DSN hat Kahner zufolge außerdem Kontakt mit der israelischen Botschaft und der israelischen Kultusgemeinde im Land aufgenommen. Die Sicherheitsmaßnahmen seien erhöht worden.
Aus Wien war das Silke Hane. Der Experte für islamistischen Terrorismus ist Peter Neumann vom King's College in London. Und mit ihm sind wir jetzt telefonisch verbunden, können mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Neumann.
Hallo, guten Abend, Herr Heckmann.
Herr Neumann, Sie haben nach Solingen gesagt, möglicherweise stehen wir vor einer Welle, einer neuen Welle des islamistischen Terrors. Fühlen Sie sich bestätigt?
Ja und nein. Also ich denke, es ist klar, dass wir seit ungefähr 10 Monaten eine dramatisch erhöhte Anzahl von solchen Aktionen haben. Wir hatten in den letzten 10 Monaten 21 versuchte Anschläge in Westeuropa und 7 durchgeführte Anschläge. Verglichen mit 2022 ist das eine Erhöhung um das Vierfache, also wirklich ein ganz starker Anstieg. Deswegen sage ich, die Einschläge werden häufiger, sie kommen näher. Und das deutet schon darauf hin, dass sich da was anbahnt, möglicherweise eine Welle, so wie wir sie in den letzten Jahrzehnten bereits 2-mal erlebt haben.
Der Schütze von München von heute soll Anhänger gewesen sein einer Terrorgruppe namens Jabhat al-Nusra. Wir haben es gerade im Beitrag von Michael Watzke gehört. Was ist das für eine Gruppierung?
Ja, das ist eine Gruppierung, die entstanden ist ganz am Anfang des Syrien-Konfliktes 2011. Das ist eine Gruppe, die zu tun hatte mit Al-Qaida, also eine von den 2 großen dschihadistischen Organisationen, Al-Qaida und der IS auf der anderen Seite. Das ist eine Gruppe, die nach wie vor existiert in Syrien. Die ist nicht ganz so extrem wie der IS, aber ist natürlich nach wie vor eine dschihadistische Gruppe, die auch zu Anschlägen im Westen aufruft. Also insofern muss man sagen, natürlich ist nicht alles IS, aber es gibt nach wie vor andere dschihadistische Organisationen, die auch unterstützt werden. Und offensichtlich war dieser Attentäter einer, der dieser Gruppe besonders nahe steht.
Wie arbeitet diese Gruppierung? Was ist darüber bekannt?
Naja, im Gegensatz zum IS ist das eine Gruppierung, die sich vor allem darauf konzentriert hat, in Syrien selbst Unterstützung zu gewinnen. Aber im Gegensatz zu anderen Gruppen, wie zum Beispiel der Hamas in Palästina oder anderen Gruppen, sagt diese Gruppe, wir haben nach wie vor einen Blick auf den Westen. Wir sind nach wie vor Feinde des Westens. Und wenn es um die Feindschaft gegenüber Israel geht zum Beispiel, und das war ja vermutlich auch ein Anschlag oder ein versuchter Anschlag auf das israelische Generalkonsulat, da sagen wir natürlich, wenn ihr im Westen seid und dort Anschläge verüben könnt, dann macht das bitte. Und das ist offensichtlich hier passiert. Ein Unterstützer dieser Gruppe hat sich gesagt, okay, ich kann hier etwas tun, um den Willen dieser Gruppe auszuführen.
Herr Neumann, dieser junge Mann ist mit einem sogenannten Repetiergewehr, also einem Nachladegewehr, mit aufgepflanztem Bajonett in der Innenstadt herumgelaufen und ließ sich von der Polizei aufgreifen, sozusagen, bevor er das Feuer auf sie eröffnete. Das sieht nicht so sehr danach aus, dass es das sehr gründlich und in Anführungszeichen professionell vorbereitet und umgesetzt wurde. Teilen Sie diesen Eindruck?
Absolut. Und ich denke, nach allem, was wir wissen, und wir werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch viel mehr erfahren, war das jemand, der vermutlich im Internet radikalisiert wurde, der dann auf eigene Faust etwas auf die Beine stellen wollte, der sich diese Waffe irgendwie beschafft hat und gesagt hat, ich mache jetzt was. Und das ist ja auch das Modell, was solche Organisationen wie Al-Qaida, wie Jabhat al-Nusra und der IS propagieren. Sie sagen den Anhängern im Westen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt die Feinde, die auch wir haben, angreifen. Ihr braucht uns nicht um Erlaubnis fragen. Und wenn ihr was macht und uns gefällt das, dann nehmen wir das für uns in Anspruch.
Ist das eine neue Strategie?
Das ist keine neue Strategie, aber das hat der IS in den 2010er Jahren angefangen. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Viele Einzeltäter haben keine direkten Kontakte zu diesen Gruppen, aber sie tun etwas, weil sie die Ideologie unterstützen. Und die Gruppen sagen dann anschließend, das waren Soldaten des Islamischen Staates oder von Al-Qaida.
Und
das ist etwas, ja.
Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Aber die Täter, das, so sieht es jedenfalls aus, handeln mittlerweile verstärkt auch als Einzeltäter, nicht in der Gruppe, wie zum Beispiel in Frankreich, in Paris bei dem großen Terroranschlag. Das macht die Sache auch weniger komplex, dadurch auch gefährlicher vielleicht sogar?
Ja und nein. Also erster Punkt, wir haben sowohl als auch. Wir haben nach wie vor Netzwerke. Es gibt diese IS-Gruppe in Afghanistan, die in Europa jetzt wieder sehr aktiv ist. Das ist durchaus organisierter. Aber wir haben eben auch diese Einzeltäter, die inspiriert sind, die sich im Internet radikalisieren und die auf eigene Faust etwas machen. Das sind Einzeltäter, die sind schwerer zu fangen, weil die weniger kommunizieren, weil die auch weniger bekannt sind. Auf der anderen Seite, die positive Nachricht, wenn man zynisch sprechen möchte, ist, die töten auch weniger Menschen. Und auch heute ist ja keiner umgekommen. Also das, was wir beim Bataclan vor 10 Jahren gesehen haben in Frankreich, 120 Tote, dass diese Einzeltäter sind wahrscheinlich nicht in der Lage, so viel Tote zu produzieren, aber sie sind weniger voraussagbar.
Mhm. Herr Neumann, es war auch in diesem Fall wieder so, dass der junge Mann polizeibekannt war in Österreich. Wie überrascht sind Sie denn, dass er offenbar nicht mehr auf dem Radar der Sicherheitskräfte war, als einmal die Ermittlungen gegen ihn eingestellt worden waren?
Also das kann ich nicht beurteilen, was da in Österreich gelaufen ist. Was ich aber schon fordere und kritisiere, ist, dass wir nach wie vor in Europa keine einheitliche Gefährderdatei haben, dass also zum Beispiel die bayerischen Behörden ganz offensichtlich nicht gewusst haben, überhaupt wer diese Person ist, obwohl diese Person nur eine Stunde Autofahrt entfernt von München lebt und ganz offensichtlich nach München gefahren ist, weil das der nächste Ort war, wo man einen Anschlag auf ein israelisches Generalkonsulat verüben könnte.
Und er ja auch mit einem Waffenverbot belegt war.
Genau. Und das ist etwas, was eine riesige Sicherheitslücke ist. Wir haben ein Europa der offenen Grenzen, einen Schengen-Raum und wir haben nach wie vor eine Situation, wo die Sicherheitsbehörden nicht nahtlos zusammenarbeiten. Es müsste eigentlich selbstverständlich sein, dass die bayerischen, die deutschen Behörden wissen, wer die österreichischen Gefährder sind, wer da mit einem Waffenverbot belegt ist. Und wir haben es bisher immer noch nicht geschafft, eine europäische Datei zu schaffen, wo all diese Leute drinstehen, sodass, wenn zum Beispiel dieser Attentäter bei einer Verkehrskontrolle in Bayern auffällt, sofort ein Treffer angezeigt wird für die Bayern und die dann das Auto durchsuchen können und möglicherweise die Waffe finden.
Ist dieser Fall, dieser neuerliche Fall, ein Argument für die Forderung der Union, die Grenzkontrollen zu verstärken?
Das könnte man so formulieren. Natürlich war es auch vor Schengen nicht so, dass wenn man von Österreich nach Bayern gefahren, ich komme selber aus Bayern, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, sehr wenige Leute wurden tatsächlich wirklich kontrolliert. Also ich bezweifle, dass man in Europa, innerhalb Europas, zum Beispiel zwischen Bayern und Österreich, tatsächlich wieder solche Grenzkontrollen einführen kann, wo dann tatsächlich jeder Pass genauer angeschaut wird. Natürlich, im Prinzip könnte man sagen, Grenzkontrollen helfen etwas. Die Frage ist, ist das wirklich durchführbar?
Mhm. Dann meine letzte Frage. Es wird ja viel über Abschiebungen, Grenzkontrollen und Abweisungen diskutiert seit Solingen. Stimmt hier eigentlich aus Ihrer Sicht der Fokus? Und inwieweit müsste es stärker auch um Antiradikalisierungsstrategien gehen? Oder braucht man beides? Stichwort Homegrown Terrorism.
Ja, sowohl als auch, denke ich. Es ist eine Tatsache, dass wir in Deutschland, was wir an Terrorismusgeschehen haben, ist weniger als in vielen anderen europäischen Staaten. Wir haben obwohl das jetzt momentan nicht so scheint, wir haben weniger Terroranschläge als zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien in den letzten 10 Jahren. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, was es an Terroranschlägen in Deutschland gibt, muss man feststellen, eine große Mehrheit kommt aus diesem Bereich Flucht und Asyl. Da ist das sehr stark konzentriert und da existieren auch starke Vulnerabilitäten. Und deswegen fordere ich, wir müssen in diesem Bereich viel mehr tun, Prävention, Frühwarnsysteme und auch Beobachtung und Repression.
Der Terrorismusexperte Peter Neumann war das vom King's College. Wir haben gesprochen über den vereitelten Terroranschlag von München. Herr Neumann, ich danke Ihnen für Ihre Expertise.
Vielen Dank, Herr Eckmann.
Zu unserem nächsten Thema. Wochenlang ging politisch nichts mehr in Frankreich. Zunächst sollten die Olympischen Spiele abgewartet werden, bis eine neue Regierung gebildet werden kann. Jetzt hat sich Frankreichs Präsident Macron dazu entschieden, einen Konservativen zum Premier zu ernennen. Es ist ein alter Bekannter, nämlich Michel Barnier, ehemaliger Minister. Europaweit bekannt wurde er als ehemaliger Brexit-Chefeunterhändler. Barnier kommt jetzt die Aufgabe zu, für eine Mehrheit zu sorgen im Parlament. Doch die Empörung dort, die ist groß, vor allem bei der Linken. Julia Borutta.
Es hagelt erboste Botschaften. Ein Stinkefinger für die Franzosen. Wollen die uns veräppeln? Demokratieverweigerung auf ihrem Höhepunkt. Diese Zeilen stammen von den politischen Anführern des Linksbündnisses. Allesamt sind fassungslos, dass Präsident Macron einen Premier aus den Reihen der konservativen Republikaner ernannt hat und nicht aus den Reihen des Linksbündnisses NFP, das bei den Neuwahlen im Juli die meisten Sitze errungen hatte. Die Linken haben deshalb bereits ein Misstrauensvotum gegen Barnier angekündigt. Marine Tondelier von den Grünen. Die uns gewählt haben, dachten, es würde sich etwas ändern. Mehr Respekt für die Sozialpartner, für das Parlament, die Wähler, weniger von oben herab regieren, weniger Missachtung. Heute wurde in dieser Hinsicht das mit Abstand schlechteste Zeichen gesetzt. Dass sich Präsident Macron für den konservativen Republikaner Michel Barnier entschieden hat, erscheint in der Tat paradox. Zwar ist der ehemalige Minister und EU-Binnenmarktkommissar, der für die Europäische Union den Brexit verhandelte, ein erfahrener Politiker. Doch seine Partei hatte sich erstens nicht an dem Block gegen den rechtsnationalistischen Rassemblement National beteiligt, zu dem Macron selbst aufgerufen hatte, und zweitens haben die Republikaner vergleichsweise wenig Sitze im Parlament. Jean-Luc Mélenchon, Wortführer der Linkspartei LFI, hat deshalb umgehend zu einer großen Demonstration am Samstag aufgerufen und erklärt:
L'élection a donc été volée au peuple français.
Die Wahl ist dem französischen Volk gestohlen worden. Die Botschaft des Wahlergebnisses wurde geleugnet. Jetzt haben wir einen neuen konservativen Premierminister mit Duldung und vielleicht sogar auf Vorschlag des rechtsnationalistischen Rassemblement National. Und das, obwohl doch der zweite Wahlgang ganz und gar darauf ausgerichtet war, einen Sieg des RN zu verhindern. In der Tat hat die Partei Marine Le Pens Präsident Macron zugesichert, vorerst nicht gegen die Regierung Barniers vorgehen zu wollen. Le Pen fand anerkennende Worte für Barnier. Er sei ein Mann, der es verstehe, mit allen politischen Lagern in den Dialog zu treten, auch mit dem RN. Dies sei wichtig, um Kompromisse zu finden. Wir erleben eine chaotische Situation. Wir werden sehen, ob es Herrn Barnier gelingt, wenigstens dafür zu sorgen, dass der Haushalt ausgeglichen werden kann. Am Ende, so scheint es, sind die Verlierer der Wahl die Gewinner und Marine Le Pen hat wieder alle Trümpfe in der Hand. Denn ihre Partei ist das Zünglein an der Waage. Nur wenn Barnier es schafft, den Rassemblement National einzubinden, kann er das Misstrauensvotum der Linken überstehen. Wenn nicht, könnte der RN mit den Linken gegen Barnier stimmen.
Aus Paris war das Julia Borutta. Und wir gehen ins Inland. Die Ampelparteien, die lecken noch ihre Wunden nach den für sie verheerenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. In knapp 3 Wochen, da stehen die Wahlen in Brandenburg an. Und auch hier müssen sich SPD, Grüne und Liberale auf Verluste einstellen. In Brandenburg, da kamen heute die Fraktionen von SPD und Union zusammen. Auch CDU-Chef Merz steht allerdings vor Problemen. Frank Capellan.
Staatsmännisch steht Friedrich Merz im Garten des Schlosses von Neu-Hardenberg. Der Unionsfraktionsvorsitzende hat den Kanzler getrieben mit Forderungen in der Flüchtlingspolitik. Bei seinen Parteifreunden ist das gut angekommen. Seine Haltung aber zur Unvereinbarkeit von Kooperationen mit der Linkspartei und zu möglichen Koalitionen mit dem BSW könnte ihn noch in Schwierigkeiten bringen. Anders als noch gestern Abend bleibt Merz nun ruhig, bittet die Bundesregierung regelrecht um schnelle Vereinbarungen bei der Migration.
Die Bundesregierung weiß, dass es rechtlich zulässig und möglich ist, an den deutschen Außengrenzen zurückzuweisen. Sie muss jetzt eine politische Entscheidung treffen und diese politische Entscheidung, die kann schnell getroffen werden. Wir brauchen hier keine langen Diskussionen mehr. Und deswegen habe ich eine Bitte geäußert, nämlich, dass wir jetzt schnell entscheiden.
120 Kilometer weiter westlich schießt sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auf den Oppositionsführer ein. Dass Merz ein Ultimatum gestellt hat, wonach bis zur kommenden Woche eine Einigung bei der Abweisung von Flüchtlingen an deutschen Grenzen erreicht werden müsse, weist Mützenich scharf zurück.
Wir werden in der nächsten Woche ja eine Debatte im Deutschen Bundestag haben und da werden wir das ganz konkret auch beraten und ich wundere mich eigentlich, dass Herrn Merz das nicht reicht, wenn ihn der Wahlkampf etwas da in seinen Gedanken durcheinander gebracht hat. Da muss er das selbst wissen.
Die Sozialdemokraten beschäftigen sich im brandenburgischen Nauen mit dem Auftreten der Ampel. Der Kanzler gerät weiter unter Druck, dass Mahmut Özdemir, immerhin parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, die eigene Führung scharf angegriffen hat, sorgt für Gesprächsstoff. Scholz wird weiter Führungsschwäche vorgehalten. Den Wahlkämpfern im Osten hat er es nicht leicht gemacht, etwa als er die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen nicht hinreichend kommunizierte. Gestern Abend beim Bürgerdialog in Berlin kann Scholz den Vorwurf, dass er seine Koalition nicht mehr in der Hand habe, kaum entkräften.
Wie wollen Sie die Außendarstellung der Bundesregierung verbessern? Weil ich habe immer den Eindruck, ich bin selbst Erzieher, das ist wie so ein kleiner Haufen von Kindern, die irgendwie der eine sagt das eine, der andere sagt das andere und es wird alles nach außen kommuniziert.
Die Wahrheit ist, Sie haben recht. Jetzt ist die Frage, welches Patentrezept haben Sie? Ich meine, ich frage für einen Freund, aber...
Bröckelt nach solchen Aussagen der Rückhalt für Scholz in den eigenen Reihen weiter? Noch schauen alle auf den Wahlausgang bei der brandenburgischen Landtagswahl in knapp 3 Wochen. Sollte Dietmar Woidke dort SPD-Ministerpräsident bleiben, würde das auch für Scholz Entspannung bedeuten. Rolf Mützenich, der oft auch unglücklich über einsame Entscheidungen des Kanzlers war, gibt ihm in Nauen jedenfalls demonstrativ Rückendeckung.
Der Rückhalt für den Bundeskanzler ist bei mir absolut. Ich will Ihnen das sehr deutlich sagen. Ich unterstütze ihn in einer wirklich herausfordernden Zeit, die sowohl international als auch im Kampf um jeden einzelnen Arbeitsplatz, Sie sehen das bei der Meyerwerft, bei Thyssen, jetzt bei VW, alle Konzentration braucht.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt allerdings schwört seine Parteifreunde in Neu-Hardenberg schon einmal auf ein vorzeitiges Ende der Ampelkoalition ein. Er macht Kanzler Scholz für das Erstarken der Populisten verantwortlich.
Die Ampel, sie ist der Brandbeschleuniger auch für das Aufwachsen radikalerer Parteien. Und deswegen muss diese Ampelpolitik dringendst beendet werden. An aller Vorderst bei der Frage der Migration, der illegalen Migration.
Warten wir erst einmal den Wahlausgang in Brandenburg ab, ergänzt CDU-Chef Friedrich Merz. Da könnte ja noch einiges ins Rutschen kommen.
Frank Capellan war das. Und nach seiner klaren Absage bringt sich Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder übrigens unterdessen immer deutlicher wieder als Kanzlerkandidat ins Spiel. Im ZDF-Heute-Journal sagte er heute Abend:
Wir haben die Wahl 2021 nicht etwa verloren, weise das zurück, weil ich da nicht einverstanden gewesen wäre, sondern ich glaube, es war der falsche Kandidat. Wir haben jetzt aber eine andere Situation. Wir haben jetzt 2, vielleicht sogar 3 sehr gute Kandidaten, die Union haben könnte, in der Akzeptanz der Bevölkerung. Und wir werden am Ende eine gute Lösung finden. Ich bin total überzeugt und fest entschlossen, dass wir das gut gemeinsam hinbekommen und vor allen Dingen auch, dass unser Ziel ist, die Ampel abzulösen. Das steht an oberster Stelle und da bin ich bereit dazu, ja, ob als Ministerpräsident oder Kanzlerkandidat, eins von beiden. Am Ende aber werden wir das geschlossen und gut miteinander machen.
Soweit Markus Söder im zweiten deutschen Fernsehen heute Abend. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.35 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg bleibt die AfD nach einer neuen Umfrage in der Wählergunst vorn. Oder Tischewski.
Die AfD hat zugelegt und liegt mit 27% weiter auf Platz 1. Dahinter nun die SPD mit 23%, die CDU mit 18% und das Bündnis Sarah Wagenknecht mit 15%. So sehen die aktuellen Antworten auf die Brandenburger Sonntagsfrage aus. Damit konnten sowohl SPD als auch AfD ihre Ergebnisse im Vergleich zum Juli um je 4 Prozentpunkte steigern, während CDU und BSW leicht abrutschten. Deutlich verloren haben noch einmal die Grünen, die von 7 auf jetzt 5% abgesunken sind und nun um ihren Einzug in den Potsdamer Landtag fürchten müssen. Linke, Freie Wähler und FDP liegen unter 5%. Wichtigstes Problem, das die neue Brandenburger Regierung angehen müsse, ist für die gut 1200 Befragten das Thema Flucht und Zuwanderung, gefolgt von der Bildung. 31% sprechen sich dafür aus, dass die AfD Teil dieser neuen Regierung sein solle, 61% lehnen das ab. Beim BSW halten sich Gegner und Befürworter einer Regierungsbeteiligung mit je 42% die Waage.
Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für die vom Gazakrieg betroffenen Palästinenser weiter auf. Das sagte Außenministerin Baerbock in Amman. Björn Dacke.
Die deutsche Außenministerin sagt Jordanien weitere 5 Millionen Euro zu, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu schicken. Aktuell gelangen über den sogenannten Jordanien-Korridor etwa 120 Lkw pro Woche nach Gaza. Neben humanitärer Hilfe geht es in Jordanien auch um eine politische Lösung des Kriegs zwischen der Hamas und Israel. Die Region ist nach den Worten von Annalena Baerbock nur einen Wimpernschlag von einer Katastrophe entfernt. Nur durch intensive diplomatische Bemühungen sei ein Flächenbrand bisher verhindert worden. Mühsam nennt das die deutsche Außenministerin, aber es sei gelungen, die Logik von Schlag und Gegenschlag zu durchbrechen, zumindest vorerst. Die beste Garantie für eine dauerhafte Sicherheit sei eine Zwei-Staaten-Lösung. In der jordanischen Hauptstadt Amman appelliert Baerbock an Israel, bei seinem Militäreinsatz im besetzten Westjordanland verhältnismäßig vorzugehen und auch intensiver gegen Siedlergewalt anzugehen. Andernfalls sei das die Saat für neuen Hass. Baerbocks jordanischer Kollege Safadi reichen die Appelle nicht aus. Er ruft Deutschland auf, klarer Position zu beziehen und in der EU Sanktionen gegen zwei rechtsextreme Minister der israelischen Regierung durchzusetzen.
US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat in New York einen Wirtschaftsplan vorgelegt. Charlotte Voss.
In rund 60 Minuten stellte der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump seine Vision der USA vor. Mit fast weinerlicher Stimme zeichnete er im New Yorker Economic Club das Bild eines Landes, das unter Volldampf produziert, auch mit fossilen Brennstoffen. Trump will die Energiepreise innerhalb von 12 Monaten halbieren, hinterfragte Kriegsausgaben in Übersee, bekannte sich zu Kryptowährungen und erklärte, keine Steuern auf Trinkgelder und Sozialleistungen. US-Firmen, die zu 100% im Inland produzieren, stellte er mit 15% einen deutlich geringeren Unternehmenssteuersatz in Aussicht. Aktuell beträgt dieser 21%. Seine Kontrahentin Kamala Harris von den Demokraten will ihn auf 28% anheben. Erstmals sprach Trump öffentlich davon, staatliche Stellen und Ausgaben überprüfen zu lassen, um Reformen anzustoßen. Dies soll eine Kommission machen, die der Visionär und Geschäftsmann Elon Musk leiten soll, dessen Unternehmen selbst von Bundesbehörden kontrolliert und subventioniert werden. Die wirtschaftliche Lage ist für viele Amerikaner das wahlentscheidende Thema. Viele von ihnen stöhnen über hohe Preise. Die Wirtschaft hat sich noch nicht ganz erholt nach der Pandemie. Mit Schutzzöllen wird die chinesische Konkurrenz vom Markt gedrängt.
In der Slowakei hat die Kulturszene zu Streikbereitschaft aufgerufen. Marianne Alweis.
Die Kulturschaffenden wollen sich in der ganzen Slowakei vernetzen, um gegen die aktuelle Kulturpolitik unter der rechtsnationalen Ministerin Martina Šimkovičová zu protestieren. Wenn Künstlerinnen und Künstler ihre Freiheit verlieren, werde schrittweise die aller anderen eingeschränkt, heißt es zur Begründung. In 2 Wochen sollen landesweite Protestaktionen folgen. Im August hatten sich tausende Slowakinnen und Slowaken an einem ersten Künstlerprotest und einer Demonstration für die Kultur in der Hauptstadt Bratislava beteiligt. Beschäftigt. Der Streikausschuss kritisiert Massenentlassungen im Kultusministerium sowie in zahlreichen Kultureinrichtungen. Vor einem Monat verloren prominente Personen ihre Jobs, die Chefin der Slowakischen Nationalgalerie oder der Direktor des Slowakischen Nationaltheaters. Eine erste Entlassung und Schließungswelle hatte es bereits vor einem halben Jahr gegeben. Mitarbeiter im Kulturbereich seien Einschüchterungsversuchen, Mobbing und öffentlichen Angriffen ausgesetzt. Erfolgreiche Kulturmanager müssten gehen, Mitgliedern sexueller Minderheiten würde gedroht, so die Initiatoren des slowakischen Kulturstreiks. Kultusministerin Šimkovičová, früher Moderatorin eines Verschwörungskanals auf YouTube, hat erklärt, die Kultur müsse zur, Zitat, Normalität zurückkehren. Vor kurzem machte sie eine LGBTQ-Ideologie für den Niedergang Europas verantwortlich, genau wie für das, Zitat, Aussterben der weißen Rasse.
Die Vereinten Nationen warnen vor einer Ausweitung der aktuellen Hungerkatastrophen. Martin Ganselmeier.
Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Menschen mehr als verdoppelt, die von einer katastrophalen Ernährungskrise oder gar einer Hungersnot betroffen sind. Schuld daran sind vor allem die Kriege im Sudan und im Gazastreifen. Im Sudan leiden mehr als 25 Millionen Menschen unter einer akuten Ernährungskrise. Mehr als 2 Millionen Menschen mussten in die Nachbarländer Tschad und Südsudan fliehen, weshalb sich auch in diesen Ländern die Versorgung mit Nahrungsmitteln erheblich verschlechtert hat. Besonders dramatisch hat sich nach Einschätzung der Vereinten Nationen die Ernährungskrise im Gazastreifen verschärft. Nach Einschätzung der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO und des Welternährungsprogramms leidet die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen unter einer katastrophalen Ernährungskrise. Ohne baldige Besserung bestehe das Risiko einer Hungersnot. Vor allem Kinder sind im Gazastreifen gefährdet, warnt Victor Aguayo, der Ernährungsexperte beim Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. Mehr als 90% der Kinder essen höchstens 2-mal am Tag und das über Wochen und Monate und ohne Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen. Mehr als 50.000 Kinder leiden unter akuter Mangelernährung und benötigen sofortige medizinische Versorgung. Weitere Ursachen für die Verschlechterung der Ernährungslage weltweit sind laut UN auch die Folgen der Klimaveränderung sowie des Wetterphänomens El Niño und zu teure Lebensmittelpreise infolge der Inflation. Positive Entwicklungen erkennt der UN-Bericht aufgrund besserer Ernten in Afghanistan, Kenia, Kongo, Guatemala und dem Libanon.
Wir kommen zur Börse und dazu meldet sich Heidi Rath-Wielers von der Börse in Frankfurt am Main.
Nach 2 Tagen mit dickem Minus ist der DAX heute bei 18.577 Punkten mit einem minimalen Minus von 0,1% aus dem Handel gegangen. Ein Minus vermutlich auch, weil die US-Indizes am Nachmittag deutlich unter Druck geraten waren. Trotz recht erfreulicher US-Konjunkturdaten. Schlechte Nachrichten gab es heute bezüglich der deutschen Wirtschaft. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Konjunkturprognosen für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigiert. Das RWI Essen rechnet nur noch mit 0,1% Wachstum. Das IFO-Institut in München und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle gehen nur noch von einer Stagnation aus. Und das Institut für Weltwirtschaft in Kiel sieht sogar ein Minus von 0,1%. Bei den Einzeltiteln gehörte das Papier der Deutschen Bank heute mit einem Plus von über 3% zu den größten Gewinnern im DAX. Im jahrelangen Rechtsstreit um die Übernahme der Postbank und die Zahlungen an deren Ex-Aktionäre hat die Deutsche Bank heute einen weiteren Vergleich mit einem Altaktionär geschlossen. Die Deutsche Bank zahlt Effektenspiegel pro Postbankaktie 36,50 Euro nach, plus Zinsen plus Kostenerstattung. 8,8 Millionen Euro sollen es sein. Am DAX-Ende fand sich mit fast 1,5% Minus das Papier von Airbus. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit ordnet mindestens für einen Teil der A350-Flotte von Airbus eine Inspektion an. Bei einem von Cathay Pacific betriebenen Airbus A350 war es zuvor zu einem Triebwerksbrand gekommen.
Organisierte Kriminalität, das ist ein Phänomen, das nicht neu ist, aber eines, das zum wachsenden Problem geworden ist. Kriminelle Banden scheinen immer dreister vorzugehen, um ihre Opfer auszuplündern oder ganze Stadtviertel zu beherrschen. Heute legte das Bundeskriminalamt sein aktuelles Lagebild dazu vor. Markus Pindor.
Der wirtschaftliche Schaden aus organisierter Kriminalität in Deutschland hat sich im Jahr 2023 verdoppelt. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebild hervor, das Bundesinnenministerin Faeser vorgestellt hat. Danach betrug die Schadenssumme im vergangenen Jahr 2,7 Milliarden Euro. Dies sei zugleich die höchste Schadenssumme der vergangenen 10 Jahre. Die Zahl der Tatverdächtigen insgesamt blieb mit 7.347 relativ konstant im Vergleich zu 2022. Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität sei ein herausragend wichtiges Thema für die innere Sicherheit in Deutschland, so Bundesinnenministerin Faeser. Deshalb sorgten die Behörden für einen hohen Ermittlungsdruck.
Die Anzahl der AOK-Ermittlungsverfahren, allein 642 im Jahr 2023, ist unverändert hoch. Unsere harte Gangart hat Erfolg. Und sie ist auch absolut notwendig und auch für die Zukunft notwendig. Denn organisierte Kriminalitätsgruppierungen sind zunehmend bereit, mittels drastischer Gewalt vorzugehen. Oftmals völlig skrupellos und mit furchtbaren Mitteln schüchtern sie ihre Gegner ein.
32,5% der Täter waren Deutsche, 57,8% hatten keinen deutschen Pass. Faeser verwies darauf, dass es nun gesetzlich möglich sei, diese Straftäter schneller abzuschieben und dass dies auch umgesetzt werden müsse. Dem Lagebild zufolge wurden die höchsten Schäden auch im Jahr 2023 im Bereich Cyberkriminalität festgestellt. Hier belief sich die Summe auf 1,7 Milliarden Euro nach 588 Millionen im Vorjahr. Der größte Teil der Fälle wurde allerdings der Rauschgiftkriminalität zugeordnet, 41% aller Verfahren. Kokainschmuggel macht einen hohen Anteil der Drogenkriminalität aus. Deshalb kooperiert Innenministerin Faeser eng mit mehreren südamerikanischen Ländern.
Um die Kokainschwämme aus Südamerika zu stoppen, war ich Ende Februar selbst dort. Und zwar gemeinsam mit dem BKA, die Vizepräsidentin Martina Link war gemeinsam mit uns vor Ort. Wir haben direkte Sicherheitskooperationen geschlossen mit Brasilien, Peru, Ecuador und Kolumbien. Unser Ziel ist klar, die großen Mengen an Kokain sollen Europa möglichst gar nicht erst erreichen.
Das ist jedoch schwierig. Die Drogenkartelle haben besonders die großen europäischen Häfen im Blick. Die Bürgermeister von Hamburg, Antwerpen und Rotterdam seien deswegen im ständigen Kontakt untereinander und mit dem Innenministerium. BKA-Präsident Holger Münch wies darauf hin, dass auch die Einflussnahme der organisierten Kriminalität auf Menschen in ihrem Umfeld wichtig sei.
Und wir haben eine Menge an Verfahren geführt, wo eben auch diese Einflussnahme eine Rolle spielte. Wo wir gesehen haben, wie zum Beispiel auf Hafenmitarbeiter in Hamburg Einfluss genommen wird und Summen bis zu 50.000 Euro für das Umsetzen eines Containers gezahlt wird.
Daraus ergeben sich erweiterte polizeiliche Strategien. Auch Firmen, deren Mitarbeiter und Behörden müssten für die Risiken der organisierten Kriminalität sensibilisiert werden.
Die chinesische Staats- und Parteiführung, sie verfolgt weiter ihre Strategie, in weiten Teilen der Welt ökonomisch und damit auch politisch Einfluss zu nehmen, vor allem über das Projekt Neue Seidenstraße. Heute lud Staats- und Parteichef Xi die Staats- und Regierungschefs zahlreicher afrikanischer Staaten nach Peking ein. Das Interesse, so sieht es aus, viel reger aus. Mehr dazu von Benjamin Eisel.
Die Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Industrie, Energie, Gesundheit, Landwirtschaft, Handel, Investitionen und Militär soll ausgebaut werden, so Chinas Staats- und Parteichef. Die kommunistische Regierung wolle in den kommenden 3 Jahren umgerechnet 45 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, das meiste davon in Form von Krediten, so Xi Jinping. Außerdem wolle er dabei helfen, 1 Million Jobs in Afrika zu schaffen. Was am Ende davon umgesetzt wird, ist schwer zu überprüfen. Klar ist, China möchte sich als starker Partner des afrikanischen Kontinents präsentieren und als Alternative zu den USA und Europa. Inzwischen fließt deutlich weniger Geld aus China nach Afrika als noch vor 10 Jahren. Die Staats- und Parteiführung möchte gezielter investieren, weniger in große Infrastrukturprojekte, von denen sich zahlreiche als Fehlinvestitionen entpuppt haben. Staaten haben sich teils hoch verschuldet. Für viele Länder Afrikas ist China nach wie vor interessant. Die Volksrepublik schenkt ihnen mehr Aufmerksamkeit als die USA und Europa und kritisiert keine autoritären Strukturen, weil diese Chinas Führung selbst an der Macht halten. Das gutieren viele Länder, indem sie zum Beispiel bei den Vereinten Nationen im Sinne Chinas abstimmen. China ist der wichtigste Handelspartner des Kontinents, exportiert allerdings viel mehr, als es importiert. Hauptsächlich bezieht die Volksrepublik Bodenschätze aus Afrika. Das Handelsdefizit vieler afrikanischer Länder ist deshalb riesig. Das Forum für China-Afrika-Kooperation, wie der Gipfel offiziell heißt, geht noch bis morgen. Vertreter aus mehr als 50 afrikanischen Staaten sind dazu nach Peking gereist.
Das Atomkraftwerk von Saporischschja, mehrfach bereits ist es unter Feuer geraten im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Mit erheblichen Risiken natürlich. Im August erst hat ein Kühlturm gebrannt. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi hat dem Meiler jetzt einen Besuch abgestattet und zeigte sich dementsprechend besorgt. Andrea Bär.
Unabhängige Medien aus der Ukraine können nicht in russisch besetzten Gebieten arbeiten. Und den Besuch von Grossi vor Ort begleiteten kremltreue Propagandamedien. Grossi sagte ihnen: Die Situation ist angespannt, weil es Krieg gibt und wir müssen einen Atomunfall vermeiden. Seien Sie vorsichtig, Herr Grossi, sagte Juri Tschernitschuk, der den IAEA-Chef über das Gelände führte und für die russischen Besatzer als AKW-Direktor fungiert. Der Ukrainer Tschernitschuk war schon vor der Besatzung Anfang März 2022 im AKW Saporischschja tätig. Ein Gericht in der ukrainisch kontrollierten Gebietshauptstadt Saporischschja verurteilte Tschernitschuk im April 2024 in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von 10 Jahren. Der Grund? Unterstützung eines Aggressorstaats. Sehr gut, Sie zu sehen. Mit diesen Worten hatte Grossi Tschernitschuk zuvor mit Umarmung begrüßt, was in ukrainischen Online-Foren Unmut auslöste. Allerdings verurteilt Grossi die russische Besatzung des AKWs immer wieder aufs Schärfste. Auf dem AKW-Gelände konnte der IAEA-Chef nach eigenen Angaben eine Wasserpumpstation, ein Lager für frische Brennstäbe und den beschädigten Kühlturm anschauen. Grossi postete auf der Plattform X ein Video, das ihn in dem riesigen, schwarz ausgebrannten Kühlturm zeigt. Ich bin innen, wie Sie sehen. Der Turm ist nicht mehr zu gebrauchen und wird wahrscheinlich irgendwann abgerissen werden. Die Sicherheit des AKWs sei dadurch nicht gefährdet. Man werde die Atomanlage nicht militärisch zurückerobern, das betonte Präsident Volodymyr Zelensky in Kiew. Ich glaube, dass es zurzeit nur politische Mittel gibt und diese leider nicht ausreichen. Sonst wäre das Atomkraftwerk bereits wieder unter unserer Kontrolle. Und militärisch sehe ich bisher keine Möglichkeiten. Deswegen muss man das Atomkraftwerk politisch zurückholen. Rafael Grossi traf Präsident Zelensky in Kiew, bevor er ins AKW Saporischschja aufbrach. Der Präsident dankte dem IAEA-Chef und dem Beobachtungsteam, das im russisch besetzten AKW stationiert ist. Europas größte Atomanlage ist stillgelegt, benötigt jedoch Strom, um die Brennstäbe zu kühlen. Das Atomkraftwerk ist nur noch über 2 Leitungen mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden. Die Energieversorgung würde immer wieder durch russischen Beschuss unterbrochen, erklärte der staatliche Betreiber Enerhoatom. Zuletzt am 2. September. Deswegen sei das AKW zurzeit nur über 1 Leitung mit dem ukrainischen Stromnetz verbunden, so Enerhoatom. IAEA-Chef Grossi ordnete das in Kiew so ein. Ich denke, dass die Situation, die ich oft als sehr, sehr fragil beschrieben habe, für einige Tage eine gewisse Stabilität aufweist. Doch am nächsten Tag kann immer etwas passieren, ein Problem, ein Drohneneinschlag. Oder wenn eine der beiden bestehenden Stromleitungen ausfällt, was bedeutet, dass die Station erneut kurz vor einem Stromausfall steht. In der Vergangenheit gab es davon 8. Daher würde ich ihr zustimmen, wenn wir sagen, die Lage ist wirklich sehr ernst.
Ein Bericht war das von Andrea Bär. Jetzt gibt's noch für Sie den Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitungen von morgen. Und der wurde heute zusammengestellt von Dietmar Reiche und wird präsentiert von meinem Kollegen Robert Christert. Nach dem Schusswechsel nahe dem israelischen Generalkonsulat in München gehen Ermittler von einem versuchten Terroranschlag des getöteten Schützen aus. Die Zeitungen der Mediengruppe Bayern bemerken: Die beteiligten Polizeibeamten scheinen schnell und konsequent gehandelt zu haben. Und die Münchner Polizei hat rasch und hinreichend informiert. Beides verdient Lob. Politisch bemerkenswert ist, dass Bayern sein Schutzversprechen für jüdisches Leben und jüdische Einrichtungen gehalten hat. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Mitten in München ist auf Polizisten scharf geschossen worden. Das ist ein offener Angriff auf Repräsentanten des freiheitlichen Staates und damit auf uns alle. Die Zeitung Die Welt hält fest: Nach Mannheim, Solingen, Bad Oeynhausen das nächste Alarmsignal, dass Europa ein unsicherer Ort geworden ist, weil er eine im Zweifel ungesteuerte Migration aus einer anti-westlichen Kultur zugelassen hat. Es wird jeden Tag schlimmer. Die Südwestpresse aus Ulm meint: Der Kampf gegen den Islamismus, der in den letzten Jahren auch aus ideologischen Gründen aus dem Fokus der Politik geraten ist, muss wieder zur Priorität werden. Die Stuttgarter Zeitung mahnt: Noch sind die islamistischen Hintergründe unklar. Doch jeder neue Verdacht, jeder neue Gewaltakt, der in diese Richtung weist, ist auch ein Verbrechen an den friedfertigen Menschen, die an Allah glauben. Demonstrative Gewalt vergiftet das gesellschaftliche Klima. Der Münchner Merkur kommentiert: Der islamistische Angriff in München hat nicht nur den Juden, sondern uns allen wieder vor Augen geführt, welchen Gefahren Menschen dieses Glaubens in unserer Mitte ausgesetzt sind. Um zur Zielscheibe zu werden, reicht es schon, die Kippa zu tragen. Deutschland muss alles tun, damit jüdisches Leben hier möglich bleibt. Nun nach Frankreich. Knapp 2 Monate nach der vorgezogenen Parlamentswahl hat Präsident Macron den ehemaligen EU-Kommissar Barnier zum Premierminister ernannt. Die Taz kommt zu dieser Einschätzung: Frankreich hat jetzt einen Premierminister, der von Beginn an von der Gnade der Rechtspopulisten unter Marine Le Pen abhängig ist. Denn bei einer etwaigen Vertrauensabstimmung könnten ihre Stimmen entscheidend sein. Der Kölner Stadtanzeiger findet: Mit Barniers Ernennung sendet Macron ein verheerendes Signal aus, weil er dem linken Lager, das die meisten Sitze gewann, eine Führungsrolle verweigert und sie stattdessen einem Vertreter der Republikaner überträgt, die zu den Wahlverlierern gehörten. Erklären lässt sich das nur durch politischen Opportunismus.
Die Presseschau war das, präsentiert von Robert Christoph. Schönen Dank dafür. Damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten gibt's hier Fazit mit Marietta Schwarz, eines der Themen Pussy Riot mit einer Überraschungsausstellung in München, und der Deutsche Radiopreis ehrt die besten Sendungen des Jahres. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine angenehme Radionacht.